Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade. Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher. Heute mal nicht online, sondern ich bin hier in Person live in Nizza mit Mascha Cano. Hallo Mascha.
Hallo Annabelle. Es ist wirklich eine Ehre, hier zu sein und vor allem während diesem großen Kongress hier live dabei, ganz nah dran.
Genau, diese Woche, wir treffen uns am Samstag, von Dienstag bis Freitag war der One Ocean Science Kongress hier in Nizza. Das ist so ein Special Event für die UN-Konferenz, die nächste Woche ist. Und da haben wir uns eigentlich getroffen. Haben vorher schon ein paar Mal geschrieben. Und ich dachte, ich drehe den Spieß mal um. Und zwar hast du ja diese Woche sehr viele Leute interviewt und denen immer Fragen gestellt. Und deswegen dachte ich, stellst du dich am besten einfach selber vor, weil du sonst immer alle anderen ausgefragt hast, dass die sich mal vorstellen können. Genau.
Ja, gerne. Also ich heiße Mascha. Mascha Cano, ich bin Deutsch und Französin und ich bin im zweiten Jahr von meiner Doktorarbeit. Erstmal ein Disclaimer, mein Deutsch ist nicht super, super gut, also es ist meine zweite Sprache. Darum, ja, mein Wortschatz ist vielleicht ein bisschen dürftig, eher so im wissenschaftlichen Bereich. Also ja, ich arbeite transdisziplinär. Und das ist noch eine andere Stufe als interdisziplinär oder pluridisziplinär oder pluridisziplinar. Heißt, ich versuche, zwei Disziplinen wirklich eng zusammenzustrecken. Und diese zwei Disziplinen sind Ökokritik, würde ich sagen, und Meeresbiologie, beziehungsweise halt die Methoden. Und ich interessiere mich insbesondere, wie Kinder sich das Meer vorstellen, also die marine Biodiversität. Das mache ich durch Analysen erstmal von Zeichnungen und dann auch von Kinderbüchern. Und ich habe auch ganz viele Interviews mit Kindern und mit Forschern und so weiter. Ich liebe Plankton, das ist meine Leidenschaft. Und darum gucke ich mir auch an, wie Kinderbücher, die was mit Plankton zu tun haben, die Art und Weise, wie sich die Kinder das mehr vorstellen, komplett verändern kann.
Also hast du uns eigentlich schon gerade dein Lieblingstier verraten?
Ey, das ist so eine schwierige Frage. Ich weiß, dass ihr diese Frage stellt. wenn man über Tiere spricht, dann ist es schwierig, im Plankton irgendein Tier oder irgendeine Pflanze. Diese Termen, also diese Wörter sind für Plankton wirklich eigentlich nicht sehr passend, weil zum Beispiel, es gibt ja Phytoplankton und so Plankton. Und es gibt hunderttausende von verschiedenen Arten und I can't choose one. Also ich liebe zum Beispiel Kieselalgen, der Tomen, wunderschön und auch so wichtig. Aber auch, ja, also alles Tinoflagellaten. Kopepoden auch in Zooplankton. Ich liebe Quallen. Und meistens sind sie nicht sehr geliebt. Vor allem hier auf der Küste hier. Und zwar zum Beispiel ja über diese Distinktion zwischen Tier und Pflanze, also Zoo, Phyto. Ich war zum Beispiel letztens in Concarneau, im Institut von Concarneau. Und dort sind sie spezialisiert in Phytoplankton. Und da habe ich mit ganz vielen Forschern geredet, die mir gesagt haben, aber für uns ist es sehr schwierig zu sagen, okay, zum Beispiel Dinoflagellaten sind hier im pflanzlichen Bereich oder so, weil ich erinnere mich an ein Interview und das eine Zitat war, wenn man die anguckt, dann sind sie eher wie Tiere, weil sie flitzen hier rum unter dem Mikroskop und haben ja diese kleinen Flagellaten, die eigentlich ja dafür benutzt werden, um halt rumzuschwimmen, auch wenn Plankton eigentlich von Planktos im Griechischen kommt. Und das heißt ja, sehr schönes Verb, das heißt einfach treibende Wesen. Und im Gegensatz zu Nekton, und Nekton ist ja, ich sag den Kindern, Nekton ist nager. Und also die können schwimmen und Plankton kann theoretisch nicht schwimmen, aber eigentlich, man weiß ja, Quallen können ja auch ein bisschen wissen, wo sie halt hin schwimmen. Aber insgesamt, wenn halt eine große Karsewelle kommt oder die Currents, wird ja Plankton, ja, ist treibend.
Nicht so zielstrebig vielleicht.
Genau. Das ist auch eine Philosophie, die ich generell cool finde. Ein bisschen mehr wie Plankton sein, aber ja. Was wollte ich sagen? Ja, darum finde ich, dass es interessant ist, dass es so hybride Wesen gibt, irgendwie. Weil Phytoplankton zum Beispiel hat auch prädatorische Eigenschaften, genau. Das finde ich total spannend. Darum würde ich jetzt sagen, so eher im Bereich Phytoplankton.
Ich kann dir nur zustimmen. Und es ist auch immer schwierig. Ich meine, wenn man über Plankton redet, dann denkt man immer an Phytoplankton, weil das quasi mit dem Wort drin ist. Aber ja, es gibt ja so ein großes Spektrum auch an Größen. Mikroplankton, Mesoplankton.
Siphonophoren zum Beispiel. Die länger als Wale, diese Farben in der Tiefsee und diese Lichter und auch die ganz durchsichtigen auch. Das ist auch so cool. Und die Larven, also.
Unfassbare, die Wengel.
Ja, also ich kann keine einzige Art jetzt sagen, weil das ist eigentlich die Diversität, die mir gefällt.
Wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, du arbeitest viel mit Kindern, aber wenn wir jetzt einen Sprung in deine Kindheit machen, wo hast du die Faszination oder deine Faszination für den Ozean entdeckt?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Und das heißt, dass ich viel mit Tieren zu tun hatte und meine Liebe für die Umwelt und Ökologie stammt schon daher. Also ich erinnere mich, ich war schon 7, 8 Jahre alt, als ich so versucht habe, Ökodörfer irgendwie zu entwickeln mit meinen Cousinen und mit meiner Schwester und versucht habe, Plastikmüll überall in unseren Wäldern organisieren, um das alles zu schützen. Und dann, ich bin viel auf dem Urlaub ans Meer gefahren und das waren immer so schöne Momente mit meiner Familie. Wir wohnen eigentlich so 2 Stunden entfernt, was ein bisschen weit.
In der Atlantikküste?
In der Atlantikküste, genau. Ich bin in Südwestfrankreich groß geworden. Und da sind halt diese großen, großen Wellen. Und es ist noch sehr anders als hier im Mittelmeer. Und man sieht eigentlich leider nicht viel das Leben, was im Meer irgendwie ist, weil man fühlt eigentlich nur diese großen Wellen. Aber was man wirklich spürt, ist halt diese Kraft halt, diese wirklich magische Kraft, dass es lebendig ist. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich halt, das ist wirklich dumm, aber irgendwie, dass da eine Kommunikation auch möglich ist zwischen dem Ozean und wir als Menschen und halt irgendwie, ja.
Ich finde das gar nicht so verrückt, weil es gibt auch viele Kinder, die sich imaginäre Freunde vorstellen oder so. Und ich meine, du hast dann eigentlich einfach das Projekt auf etwas, das ja schon eine Art von Energie hat.
Diese ganzen Fragen, die mich auch beschäftigen in meiner Doktorarbeit von so wie kann man dem Meer, dem Ozean oder auch Meerestiere eine
Eigenschaft oder
Agency?
Eine Stimme?
Ja, als Wesen halt zu sehen, ohne dass es irgendwie direkt Anthropozentrismus ist oder eine Projektion. Sie sagen wollte, ja, die Faszination war da, aber ich glaube, ich hatte nicht genug Wissensquellen irgendwie, um zu verstehen, wie komplex irgendwie dieses Ozean war, vor dem ich gestanden bin und wo ich geschwommen bin und was eigentlich für ein Leben da überall ist. Und also in jedem Wassertropfen, aber überall von der vom Meeresspiegel bis zu der Tiefsee. Und meine Vorstellung war halt sehr gering. Wal, Hai, Delfin. Aber dann habe ich mich immer mehr darüber interessiert, auch mit der Thematik Plastik zum Beispiel, also was man alles als Kind halt gesehen hat, mitbekommen hat. Und mit 10 haben wir auch mit Freunden versucht, ein System zu entwickeln, um Plastik aus dem Meer rauszufischen.
Das auch mal in der Uni gemacht. Ich habe in der Uni auch bei so einem Plastikprojekt mitgemacht, wo ich ein Fahrrad umgebaut habe und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall am Fahrrad hinten dran war irgendwie, ich habe quasi den Reifen abgenommen und also den Schlauch. Und dann da hatte ich irgendwie ein Seil rumgespannt und das Seil wiederum hat eine Trommel angedreht. Und dann hast du quasi Sand reingeschüppt und der Sand ist dann durch Drehungen rausgeflogen und das Plastik ist da drin geblieben. Ja, in der Theorie hat es deutlich besser geklappt als am Strand. Also es war so ein kleiner Contest war das irgendwie. Und neben mir war einfach ein anderes Team. Die waren 4 Leute oder so, die haben so quasi das Gleiche entwickelt, aber viel größer und länger. Und die haben einfach dran gedreht. Und es hat so gut geklappt, weil Mikroplastik ist ja nicht nur an der Oberfläche vom Strand, sondern es ist ja, es ist schon so lang ein Thema, dass es mittlerweile auch in den tieferen Sandschichten drin ist. Und ja, ich war damals einfach völlig geflasht, weil deren Gerät so viel besser funktioniert hat. Und ich dachte, ich habe das so schlau konzipiert mit dem Fahrrad, dass man da ja eigentlich relativ wenig Arbeit. Aber naja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da so ein bisschen ingenieursmäßig unterwegs zu sein.
War eine andere Sache, ja.
Ich dachte, ich stelle dir mal eine Frage, auf die ich nämlich nicht so ganz eine klare Antwort habe. Deswegen möchte ich hier mal quasi deine Expertise nutzen. Was ist Ozeanbildung? Wie würdest du das beschreiben oder definieren?
Ich weiß, es gibt mehrere Definitionen schon. Es gibt ja mehr und mehr diese Ocean Literacy Programme. Ich würde jetzt von meiner Erfahrung hier in Frankreich reden. Wenn man über Bildung redet, ist es erstmal wichtig zu wissen, wer muss gebildet sein und wer bildet aus? Mhm. Und auch muss das in so einem Pyramidensystem stattfinden oder nicht? Ich denke, Ozeanbildung ist vor allem ja was Horizontales, ja was, wo alle Akteuren irgendwie mitmachen, aber nicht, wo es irgendwie einen Lehrer gibt oder eine Lehrerin, die irgendwie ein Wissen, das so ein Wissen ist und das teilt und dann, ja, das ist halt, das nimmt auch Zeit. Also ich meine, diese Bildung ist nicht so ein Tag, eine Ausbildung und dann ist alles Paletti und los geht's, alle haben es gerafft und es ist okay. Es ist was, das sich halt auf dieser lange Zeit dann co-kreiert. Und da kommen auch die Schule rein. Also ich denke, Ozeanbildung kann sehr früh anfangen. Ich war ja in mehr als 15 Schulen hier in Frankreich an der Küste. Und ich würde sagen, in Frankreich zum Beispiel gibt es eine sehr coole Initiative und das heißt Air Marine Educative. Also ist es so ein Akronym. AMÖ, Air Marine Educative. Und da so sind Schulen halt in Kooperation mit zum Beispiel lokalen Association, Vereine. Und dann haben sie Aktivitäten, sie gehen dann raus, gehen an der Küste und ja, es gibt dann, aber das Programm ist nicht, es ist auch angepasst. Und das finde ich auch sehr schön an die ganzen Ökosysteme, die lokalen Ökosysteme und die lokalen Vereine und so. Das ist wirklich toll. Aber es gibt auch Orte, wo es gar nichts gibt und wo auch die Lehrer und Lehrerinnen kein Wissen über das Meer haben. Und es ist keine Kritik, wirklich gar nicht. Aber halt, wenn man, ich war nur in Orte, wo ein direkter Zugang zum Meer oder zum Ozean war. Meine Idee war es jetzt zu gucken, Kinder, die in dieses Sozio-Ökosystem jetzt eingeweiht sind und die theoretisch im Alltag
das Meer sehen und fühlen und spüren und schwimmen gehen.
Genau, diesen Bezug haben, wie stellen sich das Meer vor? Was für Geschichten erzählen sie? Und das habe ich auch, also sie haben nicht nur gezeigt, sie haben auch geschrieben, Geschichten geschrieben. Und ja, und ich wollte halt gucken, gibt es da lokale Arten oder nicht? Was ist deren Bezug? Wo positionieren sie sich jetzt? Und es war sehr traurig, irgendwie festzustellen, dass viele Kinder einen Bezug zu Meereskörper haben, die, also,
Gewässer?
Ja. der sehr saisonal ist.
So nur im Sommer.
Im Sommer. Ja. Und teilweise nicht wirklich, weil im Sommer versuchen dann lokale Leute eher wegzufliehen, weil es mehr Touristen gibt. Und ja, es kommt drauf an. Zum Beispiel in der Bretagne gibt es sehr viele Familien mit die Familien, die halt eine Beziehung zum Meer haben, die sehr kulturell ist und seit langem und die regelmäßig halt fischen gehen und so oder halt engagiert sind in einer Art und Weise. Aber sogar diese Kinder, die halt sehr gut verschiedene Arten kennen, kann ich es auf Deutsch nicht, oder zum Beispiel so kleine Muscheln wie Bigorno oder die Chapeau Chinois, wie man sagt, oder so. Ganz viele, die halt, oder so kleine Krabben, die aber eher so graulich sind und so. Sie werden nicht wirklich über diese Arten reden oder sie malen, obwohl sie es super gut kennen. Sie werden dann die rote Krabbe zeichnen, die halt in Zeichentrickfilmen gezeigt wird oder in Kinderbüchern. Und die kollektive Imagination, die durch diese ganzen Medien gefüttert wird, die kommt dann als erstes hervor, wenn sie halt...
Meinst du, dass es eher ist, weil die Kinder das Gefühl haben, dass du das irgendwie erwartest, weil du das auch kennst? Oder weißt du, wenn wir jetzt darüber sprechen, jeder kennt Ariel und zeichnet die rote Krabbe, die du gerade ansprichst. Und dann denken sie, ja, okay, wenn ich aber das zeichne, dann wissen auch meine Kommilitonen, dass ich etwas vom Meer kenne. Obwohl sie ja eine graue Hermit, ich weiß den deutschen Namen auch nicht, Hermit Crab zeichnen könnten. Die halt, glaubst du, dass es, oder weil es vorgegeben ist, so, weil es dann schwieriger ist, etwas zu zeichnen, wo sie nicht genau wissen, wie es aussieht, aber dann durch den Film weiß man ungefähr, wie die Krabbe gezeichnet wurde.
Die Sache ist, und die für mich wichtig ist, ist das, und auch das zu zeigen und Aufmerksamkeit drauf zu bringen, ist, dass es immer, immer, immer dieselben Tiere sind, die in Filmen dargestellt werden, in Büchern, aber auch in der Kommunikation hier zum Beispiel. Auch für den Kongress. Gestern habe ich zum Beispiel Roberto Casetti, einen Philosophen, zugehört, im Wahl. Und es ging um Ocean Diplomacy. Und auch ein Gespräch rund um die Orchestration und diesem Mega-Event hier. Und er hat gesagt, die ganzen Bilder, die hier benutzt werden, wenn man die wirklich anguckt, das ist sehr, die sind halt Postkartenmotive. So Postkartenmotive, das ist dasselbe, das man halt im Club Med sieht. Und sind immer die Tiere, die halt in Biologie, wie, also auf Deutsch weiß ich nicht, ob man das sagt, aber auf Französisch sagt man, les espèces charismatiques.
Charismatische Tiere, so Delfine, meinst du?
Die halt dann auch als Flagship-Species dann benutzt werden, ja. Die aber, ja, die natürlich super wichtig sind. Aber ich denke, das hat einen Einfluss darauf, wie man sich dann halt das Meer darstellt. Mhm. Und das ist wirklich interessant. Und klar, wenn die Kinder die ganze Zeit sehen, wenn man den ganzen Zeit aufdrückt, okay, im Meer ist das. Und vor allem, ja, zum Beispiel, die Kinder zeichnen viel mehr exotische Arten, wie halt in Nemo sind.
So, die man in der Bretagne gar nicht findet. Du findest keine Anemonenfische in der Küste.
Es ist schön, sie zeichnen Korallenriffe und ja, kleine Clownfische und SpongeBob und ja. Aber sie haben irgendwie, vielleicht ist es auch ein Problem, das ist so Legitimität auch. Mein Ökosystem ist vielleicht nicht so wichtig, dass es repräsentiert wird und dass es halt auch eine Stimme hat. Und ja, darum mehr Diversität in Kinderbüchern. Das ist halt, und ich glaube, das hat auch einen Einfluss auf die Wissenschaft. Also es wurde auch mehrmals bewiesen, dass Kriterien wie Größe und Farbe in Konservationsregulierung eine Rolle spielen. Mhm. Dass zum Beispiel, also ich habe eine Studie gelesen, wo das war, ist mit Insekten zum Beispiel.
Kann man auch woanders anwenden.
Mhm. Und darum ist halt das Ästhetische und auch wo die Leute auch einen emotionalen Zugang auch damit erstellen. Also mit welchen Arten fühlen sich die Leute dann zugewiesen? Das ist auch wo man denen sagt, okay, die haben ein inneres Leben, weil die ganze Zeit in den ganzen Kinderbüchern sind nur Wale da. Und dann, klar, fühlen sich Leute sehr betroffen von, und natürlich, es gibt auch ganz, ganz viele andere, ja.
Aber was antworten die Kinder dann? Sprichst du sie darauf an? Oder bist du dann in den Klassen eher passiv und freust dich, dass sie überhaupt irgendwie eine Vorstellung haben?
Ich freue mich sowieso. Also ich liebe es, mit Kindern im Kontakt zu sein, weil sie so eine große Vorstellungskraft haben. Und sie lieben auch so komische Sachen, so außerirdische irgendwie Arten, oder sie lieben, keine Ahnung, so Blobs und Axolotl und so. Also sie können zum Beispiel super gut Axolotl zeichnen. Und ich denke, es gibt so viel Potenzial für so ganz viele Tiefseearten, die so strange sind. Und Kinder lieben so komische Sachen. Sie lieben Pokémon. Also ja, und sie lieben Dinosaurier. Und sie haben eine große Liebe auch für Taxonomie, aber halt für Dinosaurier. Aber weil wir Dinosaurier in Kinderbüchern haben, klar werden sie sich für Dinosaurier interessieren. Aber wenn wir Kinderbücher haben mit ganz vielen Planktonarten und ganz viele Arten und Weisen, wie Plankton wichtig ist und was für ein Power sie haben und was für komische Namen, dann wird sich auch dafür begeistern. Also, und wenn ich dann darüber rede, ja, am Anfang bin ich passiv, weil ich will so wenig Bias halt wie möglich haben. Und wenn sie mir fragen, Mascha, kann ich XY zeichnen? Dann sage ich, ja, klar kannst du ein Delfin mit 1000 Farben, eine Meerjungfrau oder ein Megalodon, nicht viele Meerjungfrauen, Nicht viele Schatztruhen, nicht viele Piraten, nicht viele, sehr viel Müll, sehr viel Plastikmüll, sehr viel Situation, also den Geschichten, dass man das nicht erwartet.
Das ist die perfekte Überleitung, vielen Dank. Meine Kinder sind sehr viel schlauer, als Erwachsene immer denken. Sie bekommen sehr viel mit. Sie bekommen mit, wie die Ozeane sich wandeln und dass sie vielleicht auch mehr in den Nachrichten sind. Dass ich glaube, es ist nicht nur meine Wahrnehmung, dass das mehr darüber berichtet wird, über Naturkatastrophen und sowas alles. Wie nimmst du vielleicht die Ängste der Kinder wahr? Weil ich hatte auch vor ein paar Tagen ein interessantes Gespräch dazu, also nach dem Motto, wenn, und tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was ich denke, wenn wir die Ozeanbildung in die Schulen bringen und sagen, das ist vielleicht ein Teil des Curriculums, nicht nur behandeln wir jetzt im Biologieunterricht irgendwie so generell Ökologie. Also gibt es ja auch in den Oberstufen eher, aber vielleicht, aber man kann ja auch viel früher anfangen, dass man irgendwie sagt, wir prügeln den Kindern jetzt nicht irgendwelche chemischen Formeln rein, sondern wir reden einfach mal über den Ozean als System. Oder das kann man ja nicht nur im Biologieunterricht machen, das könnte man ja auch im Literaturunterricht machen. Oder vielleicht in seinem Schulkonzept den Ansatz finden möchte, findest du, dass das eher die Ängste der Kinder schürt oder eher sie wegnimmt davon?
Es gibt viele Ängste. Ich glaube, Kinder sind ein bisschen überfordert, weil sie kriegen alles mit und natürlich sehen sie, was alles passiert, und darum, also mein Poster, das ich hier präsentiert habe, ist ganz, also in dem geht es ganz genau, wie sich die Kinder die Gefahren,
den Bewusstsein dafür haben. Ja, weil, also ich weiß nicht, diese Qualle auf deinem Poster geht mir nicht aus dem Kopf, da ist eine sehr schöne Qualle gezeichnet und die Qualle hat in einem von ihren Tentakeln, nennt man das bei Quallen so? Ich weiß nicht, Mikrobiologin wissen, I don't know. Ein Schild in der Hand, wo drauf steht, ist es Please Help Us oder Save Our Ocean?
Stop Pollution. Es hat mich wirklich tief beunruhigt zu sehen, wie viele Ängste, oh mein Gott, wie ängstlich Kinder sind und in welcher Situation wir sie jetzt irgendwie so ohne, wir lassen sie ohne Antwort und sie stellen sich so viele Fragen. In ganz vielen Geschichten ist es so, entweder das Meer ohne Plastik, und dann sie wissen, dass was sie zeichnen eine idealisierte Version ist, die es eigentlich nicht mehr gibt. Oder, also wenn kein Müll oder so oder kein Delfin ist, der in zwei geschnitten ist, oder kein Wal, der aufgegessen ist, oder also es gab wirklich schreckliche Darstellungen. Oder zum Beispiel, wo so ein, wie sagt man, Factory in New Zealand, genau, ich hab's, von der Fabrik, ändert das ganze Leben, und jetzt werden die ganzen Fische Roboter oder Mutants oder Plastik, also vor allem Plastik, weil Kinder haben diese Wahrnehmung eher von Plastikverschmutzung. Das habe ich auch in meinen Studien gesehen, weil es was, was sie im Alltag haben, also können sie machen, ist für sie ein Feind in den Geschichten, wo sie diese erzählen. Und man sieht diese große Wende jetzt in den kollektiven Imaginären. Also Kinder haben nicht mehr sie leben nicht in einer naiven Welt, die von unserer jetzt komplett...
Nicht mehr in dieser idealisierten Welt, meinst du? Ja. Weil du gehst ja nicht in die Klassen rein und hältst erst einen Vortrag oder so. Du gehst einfach wirklich hin und sagst, malt ein Tier oder schreibt Geschichten oder so. Du predigst, du machst ja nicht erst einen Weltuntergang.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Meine erste Idee war, ich wollte gucken, was wirklich nur, wie sich die individuellen Tiere und Pflanzen halt oder Hybride, wie gesagt, miteinander, was sind die Dynamiken, was für Tiere, ich wollte halt zählen, okay, ein Wal, zwei Fische, eine eine Garnele. Und dann habe ich das alles in große Excel-Tabellen reingeschrieben und geguckt halt unter Biodiversitätsindizen halt gemacht. Aber das war meine erste Idee, aber dann habe ich auch angefangen reinzuschreiben in diesen großen Tabellen, okay, Fische, große Fischerei, Boote, Müll, die ganzen Zeiten, wo Menschen auch drauf waren, weil mein Prompt ist halt, zeichnet, es ist wirklich die erste, ich sage einfach nur, hallo, ich bin Mascha, und ich sage eigentlich nicht viel über mich selbst, und damit sie nicht wissen, was ich erwarte. Und dann haben sie einfach ein Blatt, und dann sage ich ihnen, okay, zeichnet einfach die Lebewesen, die im Meer wohnen. Und wow, aber es gab so 40% von Zeichnungen, wo Gefahren drauf waren. Das ist irgendwie, ja, sehr beunruhigend. Darum denke ich, wir brauchen, also Kinder können eingeweiht sein, nicht im Sinne von, okay, ihr müsst jetzt, das ist auch ein Problem, wenn man, es gibt viele Kinderbücher, wo irgendwie Kinder, die Retter sind. Und dann ist irgendwie diese, so, die Responsabilität, die Verantwortung muss nicht auf die Kinder sein.
Ja, die Verantwortung liegt auf jeden Fall bei den Erwachsenen. Puh, okay, das, weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ja, ich glaube, also, gut, wie finde ich die Überleitung? Ozeanbildung, zumindest aus meiner Perspektive als Forscherin, hat auch viel damit zu tun, dass man Wissen kommuniziert. Und jetzt quasi, ich möchte eigentlich von dir wissen, wie hast du das diese Woche wahrgenommen? Du warst ja als ECOP-Insider, also ihr wart Journalisten, und ihr wart immer Paare, insgesamt wart ihr 9 von diesen ECOP-Insidern, also einmal 9 Wissenschaftlerinnen und dann immer nochmal 9 Journalisten. Super coole Idee, diese Paare zu bilden. Und gemeinsam habt ihr mal in eurer eigenen oder in deiner Muttersprache, du warst jetzt der deutsche Part, Personen auf der Konferenz diese Woche interviewt. Wie fandest du das denn, diese auch teilweise sehr hochrangigen Leute? Also du hast, was habe ich mir aufgeschrieben, den Minister für Hochschulbildung und Forschung in Frankreich aktuell interviewt, und das so gut wie es ging in die Öffentlichkeit kommuniziert, was auf dieser Konferenz so passiert. Wie war das für dich? Mal jetzt so von Kindern zu Erwachsenen.
Eigentlich wusste ich gar nicht, dass ich für Deutsch zuständig sein würde. Ich hab mich einfach nur beworben, weil ich dachte, ich würde Sprachen reden. Cool, ich bin sowieso dort mit meinem Poster. Mal sehen. Es war sehr schön, mit einem Journalisten zu arbeiten. Ich war mit Mathieu Vissoir. Er ist auch Deutsch-Franzose, was wirklich praktisch war für die Interviews. Und wir haben uns organisiert, das so, dass wir versucht haben, so gut wie möglich, was eigentlich schwierig ist, die 10 Themen von dem Kongress, also zu covern halt. Ja, aber was wirklich herausfordernd war, weil es gibt, du hattest ja auch dieses Problem, das Programm ist vollgepackt. Alles ist furchtbar spannend. Und in der Zwischenzeit mussten wir die ganze Zeit rumrennen und alles auf einmal machen. Und auch, ja, wir haben viele Leute vorher kontaktiert, aber viele waren auch nicht wirklich. Und ich habe ja auch meine Doktorarbeit, die ich gleichzeitig machen muss. Und ich hatte eigentlich die letzten Monate nicht viel Zeit, um 6 Monate vorher alle Leute zu kontaktieren. Darum haben wir gesagt, wir versuchen das so spontan wie möglich zu machen. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Nur, wir mussten überall rumrennen und gleichzeitig Montage machen. Die Idee ist es, und ich bin nicht sehr gut in Social Media, darum mussten wir auch irgendwie finden, was, wie möchten wir das jetzt darstellen, was ist auch Mathieu und ich, wie positionieren wir uns jetzt in diesem Mika-Event und gleichzeitig halt die Konferenzen mitbekommen und die Key-Insights wirklich weiterzubringen, aber auch versuchen, das in einer Art und Weise zu tun, wo es auch für Leute interessant ist und nicht zu wissenschaftlich, also zu präzise, was eigentlich wichtig ist, aber halt die großen, ja, die wichtigen Botschaften. Das haben wir versucht und ich hoffe, wir haben es so gut wie möglich, ja, geschafft diese Woche. Es war eine Herausforderung.
Ja, du warst auf jeden Fall busy. Okay, wir sind schon am Ende. Und zwar habe ich eine allerletzte Frage. Hast du ein Lieblingsbuch, was du vielleicht empfehlen kannst an alle Eltern oder Kinder, die gerade zu hören?
Ja, und zwar, komisch, dass ich nicht vorher daran gedacht habe, dieses Buch hier einzublenden in diesem Podcast. Und zwar ist es Plankton, Wunderwelt der winzigen Wesen von Corinna Hössle und Hanna Plagge. Und es geht in diesem Buch um Pepe und Alva, zwei kleine Kinder, und ist im Urlaub in Villefranche. Villefranche ist hier die Stadt direkt neben Nizza. Also es ist wirklich... Und in Villefranche gibt es dieses große Institut für Meeresforschung. Und sie sind wirklich in Plankton auch spezialisiert, weil es gibt hier historisch Planktonforschung seit, ich wollte gerade sagen, Jahrtausend. Nein, seit ein paar hundert Jahren, weil die Planktonbiodiversität ist hier sehr hoch. Und ich finde die Art und Weise, wie sie gezeichnet werden, und also sie haben jetzt nicht so große Klubschaugen und so zum Beispiel, was eigentlich nicht nötig ist. Und es ist ein, also sehr, sehr, sehr tolles Buch.
Super, vielen Dank für diesen Buchtipp.
Ja, und danke an alle, die zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP-DACH und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produziert wird es durch Annabel von Jakowski, Eva Rolfer und Josefa Bayer. Grafikdesign Spaghetti Shark. Musik ist von Florentin Seifert. Moderationsschnitt und Management heute auch von mir, Annabel von Jakowski.